Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Er ist Geschäftsführer, COO, Wildbiologe, Gerichtssachverständiger und Redaktionsleiter. Und er ist Ehrenpräsident des Linzer Tiergarten. Ich spreche heute mit Christopher Böck über die gesellschaftliche Rolle der Jagd, Rekordzahlen bei Neujägern und den Reiz des Weidwerks. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Böck, darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Sehr gerne.
Du bist seit deiner Kindheit ein Natur- und Tierfreund. Wurde dir das in die Wiege gelegt?
Es scheint so, meine Mutter hat das auch vor vielen, vielen Jahren mittlerweile kundgetan, mit Händen über den Kopf, nachdem ich diverse Tiere nach Hause gebracht habe, von der Spitzmaus über die Eidechse und alles Mögliche. Und ich es auch behalten durfte, aber nur zum Beobachten und am nächsten Tag wieder auszulassen hatte. Was natürlich im Sinne eines Naturschutzes und Tierschutzes ist. Und was mich aber irgendwie fasziniert hat, weil einfach die Tiere mit all ihrem Rundherum einfach ganz spannend waren. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin da in der neuen Heimat aufgewachsen. Das war ein Felder- und Wiesenhintergrund sozusagen mit alten Bunkern und dergleichen, wo wir halt Lager gebaut haben und alle möglichen Tiere auch da waren. Und bei der nahen Salzburger Straße wurde da, wo jetzt der Interspar steht, Konsum gebaut damals, war eine Riesenwiese. Auch voller Eidechsen und Mäuse. Und wir mit meinen Freunden sind halt hingeradelt, haben Eidechsen gefangen, wie wir gewusst haben, das wird dort gebaut und haben es zu uns sozusagen in die Natur hinter unserem Haus entlassen. Das war vielleicht so, waren die prägenden Erlebnisse damals, wo es mich immer Richtung Tiere und Natur hingezogen hat.
Absolut keine Scheu, auch die Tiere anzugreifen.
Naja, die beißen ja auch manche. Also nachdem ich eine Maus am Finger hängen gehabt habe, haben wir gedacht, tut schon weh, auch wenn es so kleine Nagelszene sind und man kriegt noch mehr Respekt vor dem Ganzen. Aber das macht es irgendwie aus. Ja, einen gewissen Respekt zu haben ist wichtig, aber auch den Mut zu haben, durchaus was anzugehen und auch was zu verändern in der Hinsicht. Damals haben wir noch keine großartigen Hintergründe gehabt, das war einfach das Gespür.
Aber du warst dann so begeistert, dass du Zoologie studiert hast.
Ja, das war eigentlich die Idee meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, die Tierärztin ist. Und wir uns dachten, ja, Tiere ist ja vielleicht ganz spannend, aber nachdem ich mir das Studium ein bisschen näher angeschaut habe, das ist schon eine Zaripartie, dauert lang, sind wir irgendwie auf Biologie, Zoologie gekommen und aus der Zoologie heraus, auf der Uni Wien, habe ich dann sozusagen im zweiten Abschnitt die Wildbiologie für mich entdeckt. Ich bin auch nicht jagdlich vorbelastet, sondern das ist eigentlich über Studium gekommen und unserem ersten Hund war Irish Setter damals, ein Vorstehhund, ein Jagdhund, über den ich dann auch in das Fach der Wildbiologie und der Jagd in weiterer Folge in der Jagdwissenschaft hineingestolpert bin.
Gleich nach dem Studium oder was waren das
die
ersten
Karriereschritte? Genau. Also es war der zweite Studienabschnitt, war ja dann zu entscheiden, welche Fachrichtung geht es, Genetik, Ökologie und so weiter und so fort. Und da war eben Wildbiologie ein Teil, wenngleich nicht als solches auf der Uni Wien, aber es war eine Mixtur auf der BOKU, das eine wirklich lässige Uni mit super Studien ist, weil es sehr praxisnah ist und angewandt ist. Und ein Teil auf dem Wildbiologie-Institut auf dem Wilhelminenberg von der Veterinärmedizinischen Uni. Und das in diesem Dreiergespann sozusagen habe ich da mein Wildbiologie-Studium absolviert.
Seit wann bist du da jetzt beim Oberösterreichischen Landesjagdverband?
Auch durch Zufall. Es war nämlich die Stelle des Wildbiologen nicht ausgeschrieben. Ich habe mir nur gedacht, naja, die Steiermark hat schon einen. Und habe den damaligen Landesjägermeister Hans Reisebauer, der jetzt vor kurzem verstorben ist, gefragt oder mich blind beworben um die Stelle des Wildbiologen. Und es waren auch schon Funktionäre an Bord, die das irgendwo forciert haben. Es hat eher einen zweimaligen Anlauf gebraucht. Weil ich gesagt habe, naja, am Anfang wird man halt einmal abgelehnt, man kennt sich ja nicht und so weiter. Und das hat war eigentlich der Zufall, dass ich dann vorsprechen durfte und habe dann gesagt, ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht nur 20 Wochenstunden und habe diverse Ideen halt dort kundgetan und habe gesagt, na, wissen Sie was, 40 Wochenstunden, wann können Sie anfangen? Und so bin ich im Juni 2001 zum Landesjagdverband gekommen.
Und jetzt bist du Geschäftsführer?
Genau, 2013 ebenfalls eine glückliche Fügung, weil mein Vorgänger, ein geschätzter Freund mittlerweile, in Pension gegangen ist und ich dann sozusagen mich beworben habe intern und als Geschäftsführer 2013 bestellt worden bin.
Was sind da so deine Agenden?
Mädchen für alles. Wie so oft ist es einfach, ja, man wächst hinein. Also am Anfang bin ich ja 2001 als Wildbiologe gekommen, habe dann relativ schnell 2004 die Redaktionsleitung des Oberösterreichischen Jäger übertragen bekommen. Und man bekommt dann einfach vielerlei Aufgaben und man wächst in Dinge hinein. Man kreiert auch neue Dinge, die einfach mit der Zeit notwendig waren und sind. Und da bin ich heute noch unserem mittlerweile Ehrenlandesjägermeister Reisebauer, Gott hab ihn selig, sehr dankbar, dass er trotz seiner langen Landesjägermeister-Tätigkeit, er war ja 35 Jahre Landesjägermeister, die letzten 6 Jahre habe ich ihn begleiten dürfen, trotzdem immer diesen Drang nach was Neuem oder diese Offenheit gehabt hat. Und das war eigentlich das Spannende, dass er mir relativ viel freie Hand lassen hat. Und wir uns extrem gut verstanden haben auch. Und das hat sich auch fortgesetzt beim Landesjägermeister Brandmeier, der mittlerweile auch Ehrenlandesjägermeister ist, und beim jetzigen Landesjägermeister Herbert Siegersleitner, wo wir einfach spannende Aufgaben erfüllen dürfen und wir in einem Funktionärswesen und gleichzeitig mit sehr vielen Jägerinnen und Jägern in Oberösterreich, aber auch darüber hinaus zahlreiche Dinge durchziehen können. Wenn auch manchmal unangenehme dabei sind, aber das macht irgendwie die Suppe salzig.
Die unangenehmen Dinge, die Jagd ist ja ein viel diskutiertes Thema. Was sagst du so den Kritikern oder mit welchen Argumenten kommt ihr denen?
Ja, manche Kritiken sind durchaus in Ordnung, wenn sie konstruktiv sind, wenn man sich erklären kann. Es muss nicht jeder mit der Jagd einverstanden sein, aber es gibt sehr viele Themen, wo man eigentlich nicht auskann, wo man einfach Jäger braucht. Natürlich kann man darüber streiten, ob die Freizeitjagd das einzig Wahre ist und das sozusagen Steuerzahler machen, das heißt, die Jäger zahlen ja Abgaben und beleben die Wirtschaft dementsprechend. Oder ob es Leute machen, wie in der Schweiz oder in anderen Ländern, wo es Patentsystem vorherrscht, wo auch Freizeitjäger gibt, aber primär vom Staat das versorgt und behandelt wird. Ist nichts anders, es heißt nur anders und es kostet den Steuerzahler was. Und da wird es dann spannend. Ja. Und außerdem, und das ist der Hauptpunkt meines Erachtens, nutzen wir ja natürliche Ressourcen und somit Lebensmittel. Und Wildbret, wenn man schon Fleisch isst, und das sollte man nicht übermaßen machen, und wenn, dann gezielt, egal ob es aus Nutztier oder aus eben von Wildtieren, dann kommt man eigentlich fast nicht rundum um die Jagd.
Aber was macht jetzt die Jagd genau?
Im Grunde nutzt sie einmal natürliche Ressourcen, sie nutzt den Überschuss, den die Natur hergibt. Wir sind nur nicht mehr in einer Natur, sondern Kulturlandschaft, und da sind andere Punkte der Jagd sozusagen relevant, die einerseits ein Regulativ sind für jene Tierarten, die der Kulturlandschaft extrem entgegenkommen, also die einfach damit gut umgehen können und sich vermehren, Schäden verursachen, weil der Mensch eben wirtschaftet mit und von der Natur. Und auf der anderen Seite Tierarten unterstützt, die eben zu den Verlierern der Kulturlandschaft zählen. Und da kann man sehr viel machen im Managementbereich mittlerweile, kann man es so nennen. Der Jäger ist trotzdem der Jäger und nicht der Manager, aber in vielen Belangen kommt schon sehr nahe einem tatsächlichen Management, wo sehr viel Zeit investiert werden muss, sehr viel Geld auch investiert wird. Und wenn man das alles bezahlen müsste, dann kostet es wirklich viel Geld. Oder wenn man sagt, na gut, dann ist es halt so, dann stirbt halt eine Tierart aus oder sie wird sehr, sehr wenig, sehr gering. Dann sind wir halt im Naturschutzbereich, wo man halt viel Geld hineinstecken muss und sehr viel Gesetze verabschieden muss, um halbwegs eine artenreiche Wildbahn zu erhalten.
Es geht ja schon über den Tierschutz auch hinaus.
Genau, der Tierschutz ist natürlich so ein Aspekt, wo man sagt, der Tierschutz behandelt Individuen. Das heißt, für das Individuum Tier muss es, wie soll man sagen, angenehm sein. Ja, wenn man den menschlichen Aspekt da hinein interpretiert, man darf jetzt ein Tier, und das finde ich richtig, nicht ohne Grund töten. Das ist immer ganz ein wesentlicher Punkt, finde ich gut. Ob man ein Tier in Angst und Schrecken versetzen darf, wie es oft heißt im Tierschutzgesetz, da, das ist natürlich eine sehr starke Gratwanderung, denn was ist denn Angst und Schrecken für ein Tier? Für ein Wildtier vor allem. Für ein Tier ist es ganz normal, wenn irgendwo der Feind auftaucht. Für ein Tier, das überlegt auch nicht lang, welchen Tod es sterben möchte oder sterben wird. Also da kommen wir sehr ins Philosophische hinein und man kann alles überinterpretieren. Dennoch ist der Tierschutz, spielt eine sehr große Rolle in der Jagd, denn wenn wir töten, muss es Sinn haben, das heißt entweder zur Nahrungsbeschaffung oder zur Regulation, und das muss aber sehr wohl in einem Ökosystem geschehen, wo man schon sehr in die Tiefe gehen muss und nicht einfach aus Jux und Tollerei was abschießen sollte oder darf. Und auf der anderen Seite, wenn man eben tötet, dann muss das schnell gehen und möglichst schmerzlos, und ich sage immer, auch wenn es der eine oder andere komisch oder grauslich findet, wenn ich mir aussuchen dürfte, einen sehr langsamen, grauenvollen Tod ohne Schmerzmittel und dergleichen, wie ein Tier eben draußen leben muss, zu erleben oder einen schnellen Tod durch die Kugel, dann ist mir Zweiteres lieber.
Wie lange bist du jetzt selbst schon Jäger? Wann war deine Jagdprüfung?
Seit 1998. Ich habe im Zuge meines Studiums, das man anrechnen lassen kann, die diversen Übungen und die diversen Vorlesungen, ein längerer Prozess als die normale Jagdprüfung, kann man sich dann anrechnen lassen und damit die Jagdkarte bekommen. Und das war im Juni 98 habe ich die oberste Jagdkarte gelöst, die erste.
Wie oft kommst du ins Revier?
Leider zu wenig.
Wo ist dein Revier?
Ich habe in der Nähe von Linz eine Möglichkeit, einen Ausgang zu haben. Das ist nichts anderes, als dass man sozusagen kein Pächter ist, sondern die Möglichkeit hat, dort mittels Jagderlaubnisschein in einem Revier mitzujagen. Und spätestens dann, wenn die Tiefkühltruhe leer ist, dann muss ich wieder hinaus. Und obwohl ich gerne draußen bin, habe ich doch eigentlich tagtäglich mit der Jagd und mit Jägern und mit Wild zu tun. Und ich muss was anderes auch einmal machen. Und darum ist dann nicht nur die Jagd sozusagen ein Teil meiner Freizeit, meistens ein sehr kleiner nur, sondern da ist mir halt Haus und Garten und Fotografie und Kultur und einfach einmal wohin gehen und nichts mit der Jagd zu tun. Auch ganz lieb. Aber wie gesagt, wenn ich dann wieder draußen bin, und mich zieht es natürlich immer wieder mal raus. Nicht unbedingt zu jagen oder zu erlegen, das ist ja nur ein kleiner Teil, wird ja immer wieder kolportiert, sondern einfach nur, um verschiedenste Tierarten wieder mal zu sehen. Wie gesagt, mir gefällt es auch, lässige Fotos zu schießen. Ich kann es auch verwenden in meinem Beruf. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn der Beutetrieb da ist, irgendwas in der Hand zu halten, letztlich dann zu verwerten. Das macht halt dann die eigentliche Jagd aus.
Du hast die Kulinarik ja eigentlich angesprochen. Das heißt, du gehst raus, erlegst das Tier und du bereitest es dann auch zu Hause in der Küche zu?
Ja, sehr gern sogar. Ich grill es, ich brate es, ich schmore es. Alle möglichen Arten werden da verwendet und da wirklich alle möglichen Teile des Wildes. Also gerade ein frisches Rehherz zum Beispiel klingt auch wieder so archaisch vielleicht. Aber es ist eben lässig beim Wild. Ich weiß, wie das Tier gelebt hat, wie es zu Tode gekommen ist. Ich habe es selber verwertet dann dementsprechend und möchte dann eben möglichst viel nutzen. Und da ist die Leber spannend, da ist das Beischl einmal ganz nett oder das Herz frisch gegrillt. Ein Traum vom Genuss vom Wild sozusagen. Aber natürlich wird Wildbret auch verkauft. Also alles, das erlegt wird bei uns, kann man gar nicht selber essen. Es kriegt einen Teil der Wildbrethändler, es kriegt einen Teil die einzelnen Jäger. Oder, was ich auch gerne mache und oft, wenn ich genug habe, dass ich als Mitbringsel, wenn ich wo eingeladen bin, halt einmal ein Stück vom Wild mitnehme. Das wird immer geschätzt, weil es mal was anderes ist, als eine Flasche Wein und dergleichen.
Du bist auch Gerichtssachverständiger. Was musst du in dieser Funktion machen und wie oft bist du vor Gericht?
Ich habe auch schon wieder vor vielen Jahren die Sachverständigenprüfung abgelegt für Wildbiologie, Wildökologie, Naturschutz und Jagd und da auch noch für Teilbereiche natürlich jeweils. Aber es ist ein spannendes Thema und ich kann sehr viel in meinem Beruf verwenden aus dem Sachverständigenwesen. Einfach, dass man objektiv bleibt, dass man versucht, alle Seiten zu beleuchten, dass man möglichst alle einbindet, um Streitereien möglichst hintanzuhalten. Das gefällt mir extrem. Und vor Gericht selber ist sehr unterschiedlich. Manchmal wird man öfter angefragt, manchmal muss ich es auch abweisen, weil mir einfach die Zeit fehlt oder weil es ein falsches Fachgebiet ist. Das kommt auch immer wieder mal vor. Aber es ist ein spannendes Thema, da einfach hinein einzutauchen.
Warum wirst du angefragt? Also was ist da vielleicht so ein konkreter Fall? Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Für Wildschäden mache ich es nicht, weil da muss man wirklich sehr in die Tiefe gehen. Zum Beispiel, es hat Fälle gegeben von Wilderei, was zum Beispiel bestimmte Tiere wert sind. Da gibt es mittlerweile ein Gutachten, das gültig ist, das auch auf der Homepage herunterzuladen ist bei unserem Landesjagdverband. Wenn zum Beispiel ein Hund illegalerweise ein Reh reißt, dann kommt die Versicherung ins Spiel und dann wird eben ein Wert, dieser Wiederbeschaffungswert sozusagen von diesem Wildtier eingeholt und das wird dann bezahlt. Oder wenn zum Beispiel, hat es auch schon mal gegeben, bei Malerarbeiten sind Trophäen zerstört worden durch den Maler, die dort gehangen sind. Da wird es natürlich schwierig, weil der ideelle Wert da viel größer ist als der tatsächliche. Und da muss man halt als Sachverständiger zum Glück nicht entscheiden, das macht der Richter, sondern halt versuchen, einen möglichst realistischen Wert zu erheben, der zwischen ja, Geldwert und ideellen Wert liegt. Das ist oft gar nicht so leicht und da muss man einfach darlegen, woher kommt was, und der Richter hat halt dann zu entscheiden, was Sache ist. Oder wenn irgendwelche Abschüsse passiert sind, zum Beispiel aus einem Gatter sind Tiere entkommen, der Jäger hat es dort erlegt und derweil war das noch nicht gemeldet, und da gibt es bestimmte Prozedere und Rechtsbereiche, wonach die eben einzuhalten sind, und wenn es dann vor Gericht landen, solche Fälle, dann könnten eben Sachverständige angerufen werden, und da kommen immer wieder mal solche Dinge. Oder Wildunfälle auf Autobahnen, kann man auch erinnern, ist die Asfinag beklagt worden von einem Autofahrer, der auf der Autobahn gefahren ist und mit der Vignette ja quasi ein Rechtsverhältnis eingegangen ist und hat ein Wildschwein erwischt, war natürlich also zum Glück gut ausgegangen, aber nicht fürs Auto. Und der Autofahrer hat den Schaden eingeklagt und die Asfinag hat gesagt, naja, dort ist ja gezäunt und typisch kein Wildschweingebiet. Und da muss man halt dann schauen als Sachverständiger, welche Kriterien sind da zu behandeln, wie schaut das aus. Also es gibt spannende Fälle und wie gesagt, macht das Leben noch bunter dann.
Wurdest du auch schon zu Wildereifällen gerufen?
Naja, das eher im Zuge meines Dienstes. Also wenn irgendwo Verdachtsmomente auftauchen von Jagdgesellschaften oder Jagdpächtern, wonach Stücke gefunden werden mit Einschüssen, oft sind es Kleinkaliber-Einschüsse, wo dann geschaut wird, okay, was ist da wirklich dran, und dann zur Anzeige gebracht. Oft ist es ja nicht, also Wilderei wird ja oft sentimental verklärt. Natürlich hat es Fälle gegeben von Wilderei, wo man sagt, ja, das waren wirklich arme Tropfe, die eben da versucht haben, zu einem Fleisch zu kommen und halt dann gegen die Obrigkeit verstoßen haben oder gegen das Jagdrecht. Das wird aber oft verklärt. Die damaligen Wilderer waren zum Teil wirklich Kriminelle, die auch vor Mord und Totschlag, nämlich gegenüber Menschen, nicht zurückgeschreckt haben. Und das waren dramatische Dinge oft. Aber die heutigen Wildereien sind weniger wegen einem Wildbret, manchmal wegen den Trophäen, manchmal auch um die da oben, ob das Bundesforste sind oder sehr potente Pächter, vielleicht einmal Trophäe, nämlich Hirsch zum Beispiel irgendwo legt und dann abgeschnitten. Aber in vielen Fällen ist es so, dass scheinbar aus Jux und Tollerei, auch aus Autos heraus, Feldhasen beschossen, Rehe beschossen werden. Und die findet man dann halt irgendwo, zum Teil noch lebend, weil halt mit Kleinkaliber und schlecht geschossen und so weiter. Und das ist nicht nur Tierquälerei bis ins Letzte, sondern natürlich auch Eingriff in fremdes Jagdrecht. Es wird meines Erachtens fast ein bisschen zu sehr als Kavaliersdelikt gesehen seitens der Gerichte, wobei es natürlich schwer zu sagen ist, was war wirklich dahinter, wenn man einmal wen erwischt. Das ist oft so eine Zufallsgeschichte, dass dann, glaube ich, im Bezirk Schärding ist einmal da auch schon wieder Zeit aus, einmal wer aufgeflogen. Das waren Deutsche, die nach Schärding rübergefahren sind und dort lustig herumgewildert haben und das Wildbret auch verkauft haben mit allen drumherum. Also es kommt immer wieder vor, es ist nicht das Massenphänomen, aber da kommt man natürlich dann schon zu einem Fall, okay, was ist gewildert worden, was ist das ungefähr wert und was muss ersetzt werden und wie schauen die Strafen aus. Wie gesagt, das ist eigentlich schwerer Eingriff in fremdes Jagdrecht, aber oft ja sind ja nur Tiere unter Anführungszeichen. Ja, das ist manchmal schwierig, aber um da die Gerichte zu verteidigen, auch nicht leicht immer.
Wie viel kostet so ein Schaden oder in welcher Höhe kann das gehen?
Ich kann es ja nicht auswendig sagen, aber beim Hirsch zum Beispiel, beim Rothirsch, der ein älteres Stück ist und wo einfach ein gewisser monetärer Wert ja auch beim Jagdrecht, also beim Verpächter ist, der davon leben möchte auch, da kann es schon mehrere tausend Euro gehen. Also dass so ein Hirsch 8000 Euro kostet oder mehr, wenn eben die Trophäe, ich sage jetzt 12 Jahre alter Hirsch ist und dementsprechend schwer. Und das geht eben von einem Feldhausen mit ein paar Dutzend Euro bis halt hinauf eben zu solchen Fällen.
Die Jagd in Oberösterreich ist ja sehr beliebt. Wie viele Jägerinnen und Jäger haben wir eigentlich?
Also momentan haben wir ca. 21.500 Jägerinnen und Jäger, Tendenz weiter steigend, und etwa 11% Frauenanteil. Und das ist das Spannende, dass die Frauen vor allem in den Kursen auch immer mehr zur Jagd drängen, ist auch super. Da haben wir durchaus 25-30% Damenanteil. Und ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt, auf die Frage, was sagen denn die Jäger zu den Frauen, die zur Jagd kommen, ist natürlich sehr gemischt, aber prinzipiell tun die Frauen der Jagd gut. Einfach, weil es ein anderer Umgang ist in der Gesellschaft, weil es auch nach außen anders gesehen wird. Das ist schon ein spannender Teil. Und man sieht jetzt auch, und das, wir haben ja momentan die Bezirksjägertage, die stattfinden mit den Wahlen. Alle 6 Jahre wird gewählt, neue Funktionärsregeln in den Bezirken. Und dann im Landesjagdausschuss, unser höchstes Gremium. Und da sind erstmals auch Frauen drinnen, die Delegierte sind. Also es gibt immer einen Bezirksjägermeister pro Bezirk und einen Delegierten zum Landesjagdverband. Und da sind erstmals auch Frauen drinnen. Und das geht, glaube ich, in die richtige Richtung, ohne diesen Druck aufzubauen oder zu haben, dass Frauen unbedingt wo sein müssen. Das finde ich persönlich nämlich falsch, denn man soll einfach beiden Geschlechtern die normalen Chancen geben und nicht zwangsweise eines bevorzugen, egal in welche Richtung es dann geht.
Aber was ist die Motivation der Frauen? Warum machen die das?
Ich glaube, dasselbe wie bei Männern. Einfach weil die Jagd einfach die Jagd ist, weil man sehr viel erfährt über die Natur, sei es im Kurs schon oder dann, wenn man draußen ist. Wann eben die Sonne aufgeht und wenn man in der Früh draußen sitzt und plötzlich die Vögel anfangen zum Zwitschern, was man da alles erlebt, wie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen rauskommen oder umgekehrt am Abend, wenn es langsam finster wird, wenn die Vögel aufhören zum Singen und dann plötzlich andere, die Waldschnepfe zum Beispiel, sich meldet oder man die sieht. Das ist nur ein kurzer Zeitraum eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Oder der Waldkauz dann lautlos vorbeistreicht oder vorbeifliegt. Das sind halt schon Dinge, die es einfach ausmachen. Und da haben, glaube ich, also da gibt es keinen bestimmten Grund, warum Frauen jetzt die Jagd machen. Oder es gibt 21.500 Gründe, ja, warum man die Jagd ausübt. Das natürlich, aber es ist unabhängig vom Geschlecht.
Es gibt ja auch immer viele Jagdkurse, die sind auch immer ausgebucht.
Ja, wir haben heuer, bemerken wir dort oder da mal weniger in den Jagdkursen, aber insgesamt relativ gleich viel, die zur Jagd kommen oder die Jagdkurse zumindest machen. Wir haben ja mit dem neuen Jagdgesetz 2024 auch die Möglichkeit, jetzt schon für junge Leute ab 16 Jagdkarten auszustellen. Da ist eh ein bisschen eine Hürde, also es ist nicht so, jeder, der 16 ist und die Jagdprüfung gemacht hat, geht es lustig jagen. Da braucht schon auch, was das Waffengesetz anbelangt, extra Genehmigungen. Das ist auch richtig so, finde ich. Aber das ist vielleicht ein bisschen ein Punkt, warum jetzt andere Jagdkurse nicht so belegt sind, weil halt in den landwirtschaftlichen Fachschulen schon seit ein paar Jahren auch freiwillige Gegenstand Jagd angeboten wird und der sich auch ja Beliebtheit erfreut.
Wie viel kostet eine Ausbildung zur Jägerin, zum Jäger?
Es variiert natürlich ein bisschen, aber im Schnitt wird so um die 700 bis 1000 Euro kosten der Kurs inklusive auch den praktischen Ausbildungen, auch der Prüfungsgebühren, die dann noch dazukommen. Aber so ungefähr ist man dabei. Also es ist kein elitäres Tun. Es ist ja kein Sport, was immer wieder auch kommt. Es kommt nicht aus dem Englischen, bedeutet da was anderes. Es ist auch nicht so, dass sich nur Reiche die Jagd leisten können. Natürlich in manchen Bereichen eine Jagd zu pachten, irgendwo mit Rotwild, also Hirschen und Raufußhühnern und dergleichen, also speziellen Tierarten, das kostet halt schon mehr. Aber bei uns kann jeder die Jagd ausüben, vom einfachen Arbeiter, und das ist nicht abwertend gemeint, bis zum Generaldirektor. Ich muss mir da ein bisschen Ausrüstung kaufen, die gibt es auch schon gebraucht, relativ günstig. Also mit ein paar tausend Euro bin ich eigentlich sofort dabei.
Jetzt haben wir viel über die Jagd gesprochen. Dein Arbeitsplatz ist ja im Jagdschloss St. Florian. Aber jetzt würde mich interessieren, wie wohnst du denn privat? Also wenn man so ein Schloss als Arbeitsplatz hat...
Genau, manchmal so, ich scherzhaft, ich arbeite nicht, ich residiere. Aber natürlich, aber das ist mir schon bewusst. Ich bin jetzt schon lange dabei und trotzdem gehe ich immer wieder mit einer Freude und einem Lächeln zum Arbeitsplatz, weil es wirklich ein schöner Arbeitsplatz ist. Nicht nur von außen, sondern nach innen. Es passt alles. Wir sind ein kleines, aber feines Team und das macht wirklich Spaß und Freude. Wohnen, da habe ich das Glück, in Linz in einer sehr netten Gegend wohnen zu dürfen, in einem Zweifamilienhaus mit meiner Schwiegermutter auch gemeinsam, was so ein generationsübergreifendes Wohnen bedeutet, macht mir auch extrem viel Freude, weil es wirklich eine nette Geschichte ist. Jeder lässt dem anderen seine Privatsphäre, das ist auch wichtig. Und ja, mit meiner Familie ist es dort einfach sehr nett zu wohnen. Und ich habe auch nicht weit hinaus in die Natur sozusagen. Ich habe auch die Möglichkeit, rundherum einen kleinen Wald zu haben, einen Stadtwald, wenn man so möchte. Aber dort gibt es sogar noch Rehe, zwar sehr vereinzelt. Und man hat aber die letzten Jahre und Jahrzehnte beobachten können, dass Feldhasen weniger werden, dass die Fasane dort weniger werden, dass Hundebesitzer mehr werden, dass sie leider oft ihren Hund nicht unter Kontrolle haben. Kommen wir natürlich zu einem Thema, das man auch endlos diskutieren könnte. Und ja, das genieße ich auch, dieses Abseits vom Büro, obwohl ich, wie ich sage, auch eigentlich immer im Dienst bin.
Weitere Hobbys außer die Jagd, du hast das Fotografieren angesprochen. Gibt es sonst noch was du zum Ausgleich machst?
Ja, wie gesagt, den Garten schätze ich sehr und das Haus und rund ums Haus einfach diese, ja, dass man sich da fallen lassen kann beim Garteln, beim Holzhacken, solche Dinge. Oder einfach einmal genießen, was man so rundherum hat. Und auch dort, es ist ein bisschen ein unordentlicher Garten. Das ist das Spannende dabei. Also wir haben viele Blindschleichen, wir haben Molche, wir haben Erdkröten, viele Vogelarten, Igel und so weiter und so fort. Das macht, glaube ich, aus. Also das ist das Spannende, ein bisschen auch im Kleinen das zu erleben, dass man sehr viel für die Natur eigentlich machen kann.
Und du hast einen Hund?
Und ich habe einen Hund, die ist mittlerweile eine Hündin, die ist mittlerweile 13. Ja, wird schon ein bisschen dement und ist im Jagdeinsatz nicht mehr so zu gebrauchen, ist aber in Ordnung. Jagdhunde sollen und sind ja auch Familienhunde und müssen alles können. Und das Spannende ist bei den Jagdhunden, die legen einen Schalter um. Also sie sind zu Hause ganz anders wie in der Stadt oder wenn ich spazieren gehe irgendwo oder wenn ich ins Revier gehe. Ja, das merkt der Hund und das ist wirklich spannend zu sehen, wie die situationsbedingt anders sein können. Im Wesen sind sie immer gleich und sie müssen auch folgen, das ist das Um und Auf. Aber das ist irgendwie das Nette. Leider habe ich immer weniger Zeit für Hunde oder für meinen Hund. Zum Glück auch da die Schwiegermutter im Haus. Aber das, ja, Jagd ohne Hund geht sowieso nicht. Aber es muss nicht jeder einen Hund haben, jeder Jäger.
Ein weiterer Arbeitsplatz von dir war ja auch der Tiergarten in Linz. Du warst lange Zeit Präsident, jetzt bist du Ehrenpräsident.
Klingt alt.
Auf welche Meilensteine kannst du so zurückblicken oder welche Erfolge konntet ihr feiern?
Ist auch schon wieder Zeitl aus, aber ich bin froh, dass es gut weiterläuft im Linzer Tiergarten. Das war auch mein Zeitproblem, das ich hatte. Zum Glück gute Geschäftsführerinnen und gute Leute oben und auch gute Funktionärskollegen, die mir da geholfen haben. Und das war eigentlich, das Erfolgserlebnis war eigentlich die Besucherzahlen, die da wirklich über die 100.000 einmal gewachsen sind. Und dann haben wir eben 130.000, 140.000 gehabt im Jahr. Das hat schon für Linzer Verhältnisse natürlich gewaltig, für das, dass es ein kleiner Verein ist mit einem kleinen Tiergarten. Wir haben ja nur 5 Hektar da oben. Und ja, da hat es viel gegeben, auch einige, auch durch meinen Vorgänger Hans-Werner Hamberger, der lange Zeit Präsident auch war und gleichzeitig Geschäftsführer des Zoos. Aber natürlich muss man mehr Grundsteine legen. Aber das hat sich auch professionalisiert. Und ich glaube, man kann es als Teamwork sehen. Also, und leider durch den Zeitmangel habe ich gesagt, okay, nach 12 Jahren soll es wieder wie andere machen. Und bin ganz froh, dass es gut weiterläuft. Gibt es immer wieder irgendwelche Themen und Schwierigkeiten. Und ich erinnere nur an die Hängebrücke, die überlegt wurde, über die Donau zu bauen. Da hat man den Zoo sehr spät erst eingebunden. Man da auch gedacht hat, schon ein bisschen arg, ja, das sind unsere Pachtgründe dort und mit allem drumherum. Und dann wird man sehr spät gefragt von der Linzer Stadtpolitik. Haben wir aber ausgeredet irgendwie, waren aber Streitereien auch dabei, war natürlich auch wieder das Salz in der Suppe. Ja, mir hätte es irgendwie Spaß gemacht, wenn wir das durchgebracht hätten. Auf der anderen Seite hat es auch nicht wirklich gepasst. Also wir sind oft ein bisschen zum Handkuss auch gekommen bei manchen Dingen. Aber es hat immer super gepasst und auch in dem Zusammenhang, danke an die Stadt Linz, dass es auch so weiterläuft.
Wie wichtig ist dir Social Media? Hast du eigene Profile auf den unterschiedlichsten Channels?
Ja, aber ich schaue selten hinein, habe auch sämtliche Nachrichten abgedreht, dass ich irgendwas bekomme. Auf Facebook bin ich kaum bis nie. Insta öfter und da schaue ich hinein, obwohl ich ein privates Konto habe. Mit dem Jagdverband sind wir sehr umtriebig. Das funktioniert gut. Ich sehe es ein bisschen als Fluch und Segen. Man kann es super nützen, wenn man es auch möglichst objektiv bedient. Das ist mir auch wichtig. Und gleichzeitig sehe ich auch die Gefahren unter Anführungszeichen, weil durch die Algorithmen sehr viele in einer Blase sind, die sie nicht selbst erkennen oder auch nicht aktiv ausbrechen wollen. Und das ist halt das Thema, wo ich sage, ja, das Leben spielt eigentlich in Wirklichkeit woanders eine Rolle, aber es ist auch nicht mehr wegzudenken. Also man muss beides ein bisschen bedienen. Und ja, WhatsApp ist natürlich gang und gäbe, aber ob das dieser Social Media Kanal ist, den wir meinen, glaube ich auch nicht.
Woran glaubst du?
An die Veränderung. Die gibt es nämlich immer und überall. Alles andere. Und natürlich als Naturwissenschaftler ist es schwer an, ich sage jetzt einmal, Gott zu glauben, bin schon lange, wenn ich das verraten darf, aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil es nicht meins ist in dieser Art und Weise, wie man mit der Erbsünde und so weiter. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, und vor allem, wenn man ins Universum schaut, wie endlos das ist, dass es irgendwo eine Macht gibt, die vielleicht höher ist. Der eine nennt sie Gott, der andere wie auch immer. Ja, kann man auch endlos philosophieren und drüber reden. Aber ansonsten bin ich sehr geerdet, und die Veränderung ist halt das, was immer stattfindet. Das ist halt sehr naturnah, wenn man so möchte.
Hast du Vorbilder?
Ja, immer wieder. Ich kann es momentan nicht nennen. Ich denke mir immer wieder, wenn ich über irgendwen lese, über irgendwen höre, denke mir, ja, das ist eine spannende Geschichte. So ein wirkliches Vorbild, wo ich sage, dem möchte ich nacheifern, habe ich eigentlich nicht.
Was stimmt dich zuversichtlich?
Ich bin unverbesserlicher Optimist. Im Privatleben genauso wie im Beruflichen. Und wie gesagt, auch die Veränderung geht in diese Richtung. Wenn man das Positive immer sieht, dann kann man sehr viel zugunsten der Sache verändern. Natürlich sehe ich auch manchmal mit Sorge, wo es manchmal hingeht. Nur wenn ich immer das halb leere Glas sehe, fahren wir sowieso gegen die Wand. Also es gibt, und da bin ich auch zuversichtlich, glaube ich immer an das Gute im Menschen. Der Mensch ist extrem erfindungsreich, wenn er in die Ecke gedrängt wird. Man hat das auch in der Geschichte gesehen, auch in der Jagd, was sich da entwickelt, wie man dem Wild auch nachstellt. Früher mit Steinen und Fallgrube und Speeren und heute mit modernster Technik. Und selbst da kann es in die Hose gehen. Und wenn man das richtig kanalisiert und auch sieht, was man es schafft, dann glaube ich schon, dass der Mensch das wieder deichselt. Aber, und so leider tickt so der Mensch, er braucht immer Regeln und er braucht strikte Vorgaben und irgendwo Grenzen. Wenn man ihm zu sehr Freiraum lässt, dann wird es meistens nichts.
Wie wird sich jetzt deiner Meinung nach die Gesellschaft auch mit und durch die Jagd vielleicht noch verändern oder weiterentwickeln? Stichwort Wolf, Biber und Co.
Das ist wahrscheinlich in der Menschheit nur ein kleines Rädchen, diese Tierarten oder Wildarten, aber man sieht, wie anpassungsfähig auch Wildtiere sein können und dass der Mensch trotzdem, auch heute, trotz Technik und allerlei Erfindungen, eigentlich so manchem Tier durchaus ausgeliefert ist. Wir lächeln immer, wenn wir die Geschichte zum Beispiel hören, wie die Inder da in Hallstatt oben waren vor ein paar Jahren und es war dunkel, die Gondel ist nicht mehr gefahren und die fragen halt den Liftwart, wie sie runterkommen, und der sagt, ja, einfach da durch den Wald runter. Die sagen, na, durch den Wald gehen wir nicht, wenn es finster ist. Unmöglich. Wir lächeln, weil wir halt tollwütige Wölfe, Tiger und dergleichen, die mit Menschen sozusagen, ja, die auch zum Fressen gern haben, nicht mehr umgehen können oder wollen, wenn wir es halt nicht mehr haben, seit vielen Jahrzehnten oder 100 Jahren. Nur wenn man dann plötzlich diese Situation hat, dass der Wolf, so wie er jetzt, plötzlich auftaucht in der Nähe von Siedlungen, wo die Kinder noch am Bauernhof spielen und auf einmal steht der Wolf da mittendrin, dann, glaube ich, sieht man ein bisschen, dass man endlich ist, ohne sozusagen auch gleich wieder in Panik zu verfallen. Das ist mir auch wichtig. Das sind ganz normale Verhaltensmuster, die diese Tiere an den Tag legen. Wenn der Feldhase hinten her schaut oder ein einjähriges Reh neugierig ums Eck schaut, fürchten wir uns nicht. Was der Wolf oder der Luchs macht, brauchen wir es auch nicht fürchten, weil das ist normal im Repertoire drinnen. Das Problem ist nur, wenn dann solche Tiere wie der Wolf oder der Bär sich dem Menschen nähern und lernen, dass der Mensch keine Gefahr mehr bedeutet, ja, dann kann es zu blöden Situationen kommen, nennen wir es einmal so. Und das sieht man ja auch, wenn man woanders hinschaut, wo die Bären in Rumänien und dergleichen einfach Siedlungen aufsuchen, weil sie auch zum Teil aus den, ja, Lebensräumen, die sie gewöhnt sind, verdrängt werden, weil sie dort vielleicht nichts mehr finden oder leichtere Beute finden in menschlicher Umgebung, das heißt Müll durchstöbern können, und dann der Mensch plötzlich dasteht und ihnen im Weg ist, dann tut es halt weh, im wahrsten Sinne. Oder es wird ganz unangenehm, indem halt Tiere dann auch Menschen töten. Von dem sind wir weit weg, aber das ist das Spannende, ja, dass wir einfach auf der einen Seite diese Sehnsucht nach der Natur haben und auf der anderen Seite aber sehr intensive Kulturlandschaft haben, wo nicht mehr alles geht.
Christopher, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.